ARD.
Das war er, der Schwanz des Teufels. So oder so ähnlich muss es wohl geklungen haben, als das letzte Stündlein der Dinosaurier schlug. Millionen Jahre herrschten die Dinos auf der Erde. Und dann soll dieser Asteroid alles beendet haben? Das besagt eine Theorie. Aber stimmt das überhaupt? Was war da genau los am Ende der Kreidezeit? Warum sind die Dinosaurier ausgerechnet in dieser Zeit ausgestorben?
Synapsis. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zu einer neuen Synapsenfolge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mindestens fünfmal gab es in der Erdgeschichte ein großes Massensterben. Das bekannteste ist das vor 65 Millionen Jahren, als die Dinosaurier verschwanden. Nur wie? Paläontologen beschäftigen sich mit Millionen Jahren alten Spuren und Knochen, um diese Frage zu beantworten. Aber was können sie verraten und was nicht? Forschende sind sich uneinig. Könnte ein Asteroid das Leben der Dinos beendet haben? Aber warum haben die Vögel dieses Massensterben am Ende der Kreidezeit überlebt? Könnten die Dinosaurier nicht vielleicht schon vorher langsam verschwunden sein? Wir reisen heute nach Kanada, wo Profis, aber auch Touristen nach Fossilien suchen und erfahren, wieso man auch mal an so einem Fund lecken muss, um was herauszufinden. Mit uns zurückreisen in die Zeit der Dinosaurier wird der Wissenschaftsjournalist Guido Meyer. Guido, du warst mit uns in einer anderen Podcast-Folge schon auf Fehlersuche im Jurassic Park. Wo fangen wir denn heute an?
Lucy, anfangen werden wir unsere Geschichte im Land der Tolteken und Azteken. Das heißt, es geht nach Mexiko erst einmal. Mhm. Wir reisen gedanklich auf die Halbinsel Yucatan im Südosten des Landes. Hier finden wir einen Krater, einen ganz besonderen Krater, der nennt sich Chicxulub.
Und warum ist dieser Krater wichtig für das Aussterben der Dinosaurier?
Dieser Krater ist entstanden vor rund 65 Millionen Jahren, und zwar durch einen Asteroideneinschlag. Da soll ein Brocken eingeschlagen sein, zwischen 10 und 20 Kilometer soll der gemessen haben. Und dieser Aufprall, und jetzt wird's halt spannend, der ist für das Aussterben der Dinosaurier wahrscheinlich verantwortlich.
Ist auf jeden Fall ein absoluter Zungenbrecher, heißt Chicxulub-Krater. Warum eigentlich?
Wir können ja noch auf Deutsch aussprechen, das ist ein Wort aus der Maya-Sprache und auf Deutsch heißt das Schwanz des Teufels.
Und dieser Einschlag passierte eben genau zu der Zeit, als die Dinosaurier die Erde beherrschten. Guido, wie müssen wir uns diese Welt eigentlich vorstellen, als dieser Schwanz des Teufels zuschlug?
Ja, grob gesagt, wo heute Berge sind, waren früher Meere. Es gab diesen Urkontinent Pangea, der war bereits auseinandergebrochen in mehrere Erdteile. Und gegen Ende der Kreidezeit, da befinden wir uns gerade gedanklich, da hatten die Saurier den Höhepunkt ihrer Existenz erreicht. Also es gab eine irre Vielfalt, hunderte, wenn nicht tausende von Arten und ganz, ganz verschiedene Größen, von Tauben bis zu größer als Wale heute wären. Bis zu 60 Meter lange Pflanzen und Fleischfresser brachten den Boden regelrecht zum Beben, Lucy. Die Meere wurden von Riesenkrokodilen durchzogen und durch die Lüfte ließen sich Flugsaurier tragen.
Und in diese Szenerie hinein schlug er also zu, der Schwanz des Teufels. Da war ja nochmal der Asteroid, oder wie man es sich vorstellen kann. Welche unmittelbaren Auswirkungen hatte dieser Einschlag, Guido?
Also erstmal Staub, ganz viel Staub. Man schätzt, dass rund 60 Millionen Tonnen Staub durch diesen Einschlag aufgewirbelt worden. Dieser Staub hat das Sonnenlicht abgeschirmt. Das heißt, die Erde wurde dunkler, der Planet kühlte aus. Mhm. Und im Zentrum dieses Einschlages gab es eine Druckwelle, eine wahrlich ohrenbetäubende Druckwelle. Die brachte orkanartige Stürme mit sich und Temperaturen von, man schätzt, mehreren 10.000 Grad. Also auf jeden Fall kann man sagen, das Leben in der Nähe dieses Ausschlagsgebiets wurde sofort ausgelöscht.
Klar, dass das Leben in der Nähe betroffen wäre, aber laut einer bisher gängigen Theorie soll der Einschlag des Asteroiden das Aussterben der Dinosaurier weltweit verursacht haben. Was da dran sein könnte und was dagegen spricht, da gehen wir gleich näher drauf ein. Vorher, Guido, musst du uns mal erklären, woher wissen wir überhaupt, was da alles wuchs, welche Lebensformen es da gab und wann der Asteroid eingeschlagen ist?
Also um all das mal zu illustrieren, müssen wir so ein wenig den Schauplatz wechseln und auch ein bisschen die Zeit.
Oh Guido, das klingt jetzt aber so ein bisschen wie eine zitternde, kaputte Waschmaschine im schnellsten Schleudergang. Wird hier gebohrt und wo sind wir jetzt?
Genau, hier wird nicht gewaschen, hier wird gebohrt. Wir sind Zeuge einer Bohrung ins Erdinnere, das Ganze in Bergisch Gladbach. Das ist ein Ort in Nordrhein-Westfalen und diese Bohrung wird durchgeführt auf einem Golfplatz. Der gehört zum Kölner Golf- und Landclub e.V.
Was für ein Gedankensprung von Mexiko nach Köln und dann noch auf einen Golfplatz. Wer bohrt denn da?
Das Geologische Landesamt Nordrhein-Westfalen bohrt da, Lucy. Das mag ein bisschen ungewöhnlich klingen, aber die sind zuständig für Knochenfunde und Fossilien, also für alles das, was auch unter der Erde liegt. Mhm. Und dort haben eben Bauarbeiter dieses Landesamtes vor ein paar Jahren ein 30 cm breites Loch in die Erde gegraben. Das klingt jetzt ziemlich unscheinbar, 30 cm, aber dieses Loch ging einen halben Kilometer tief nach unten, senkrecht in die Erde hinein und von dort unten haben sie dann Bohrkerne hochgeholt.
Bohrkerne, kannst du das noch mal ein bisschen mehr beschreiben, bitte?
Das ist so eine Art Zeitmaschine. Also es sind zylindrische Proben, längliche Röhren sind das, die werden leer in die Erde gepresst und dann voll wieder hochgezogen. Und wenn sie dann hochgezogen werden, dann sammeln sich in ihnen verschiedene Gesteinsschichten, die dann nach unten hin immer älter werden. An diesem Bohrloch habe ich den Geologen Christoph Hartkopf-Fröder getroffen, der diese Bohrarbeiten für das Landesamt NRW betreut.
Die Kerne sind außerordentlich fossilreich. Wir haben dort Kopffüßler gefunden, also Cephalopoden, Muscheln, Schnecken, Brachiopoden, Ostrakoden, das sind Muschelkrebse, Pflanzenreste, Pollen und Sporen, Phytoplankton, das sind also pflanzliches Plankton, was im Meer gelebt hat. Die Kerne sind außerordentlich fossilreich und deswegen besonders geeignet, um solchen Massensterben untersuchen zu können.
Also dieses Massensterben, von dem Hartkopf-Fröder gerade sprach, betraf nicht die Dinosaurier, Lucy. Wir sind jetzt gedanklich 300 Millionen Jahre früher noch, am Ende des Devons, zu Beginn der Erdperiode des Karbons.
Wir wissen natürlich aufgrund der zahlreichen Untersuchungen, die weltweit durchgeführt worden sind, dass genau in dem Zeitabschnitt, in dem wir hier bohren, wo wir also die Kerne jetzt hier gewinnen, dass zu diesem Zeitabschnitt ein ganz drastisches Massensterben stattgefunden hat, und zwar weltweit. Das Oberdevonmeer war sicherlich außerordentlich stark bevölkert mit allen möglichen Organismen, während das tierische Leben auf dem Festland sicherlich noch so in den Anfängen war. Es gibt Hochrechnungen und davon geht man aus, dass um die 70% der Lebewesen tatsächlich an dem Oberdevon-Massensterben zum Opfer gefallen sind.
Also zu wissen, wie viele und welche Arten wann ausgestorben sind, ist das eine. Dann aber ist ja die Frage nach dem Warum das andere große Problem. Ja, ja. Was kann denn dazu führen, dass fast alle existierenden Lebensformen im Urozean der Erde durch eine singuläre Ursache ausgelöscht werden?
Ja, das ist die entscheidende Frage, Lucy, denn mit der singulären Ursache, genau da beginnt es halt kritisch zu werden. Wahrscheinlich kamen mehrere Faktoren zusammen gegen Ende des Devons. Eine war zum Beispiel, dass es immer kälter wurde, erklärt Christoph Hartkopf-Fröder.
Wenn es kälter wird auf der Erde, wird sehr viel Eis auf den Polen gebildet und dadurch Wasser gebunden. Wenn wir Wasser von Meer wegziehen und das benutzen, um Eis auf den Polen zu bilden, wird der Meeresspiegel im Meer absinken. Das heißt, die Festlandsfläche nimmt zu. Wenn die Festlandsfläche zunimmt, wird das Festland erodiert und der dort abgelagerte Kohlenstoff wird oxidiert.
Ich fasse es nochmal zusammen. Also das kältere Klima führt zu mehr Eis an den Polen, nicht an Land, aber halt im Wasser, Eisberge. Diese Eisberge, die schwimmen und die bilden sich aus dem Wasser des Ozeans, weswegen wiederum der Meeresspiegel absinkt. So, und sinkt der Meeresspiegel ab, dann wird mehr Land freigelegt. Und dieses Land wird dann unter dem Einfluss des Wetters, von Wind, von Regen und so weiter abgetragen. Und dieses Abtragen wiederum, das führt dazu, dass der im Gestein gespeicherte Kohlenstoff entweichen kann. Er verbindet sich dann mit dem Sauerstoff in der Luft und es entsteht Kohlendioxid.
Dadurch entweicht mehr CO2 in die Atmosphäre. Wir bekommen ein sogenanntes Treibhausklima und es wird wieder wärmer. Durch die Zunahme der Temperatur steigt die Produktivität im Meer. Es wird mehr Kohlenstoff im Meer gebildet. Und wir ziehen CO2 aus der Atmosphäre ab und es wird wieder kälter. Das ist sozusagen ein Kreislauf, der, wenn er sehr schnell hintereinander stattfindet, die Organismen unter einen unheimlichen Stress setzen.
Und dieser Kreislauf, der ist im Prinzip immer der gleiche, also immer dann, wenn es so eine neue Eiszeit gibt. Das ist passiert mindestens 6 Mal in der Erdgeschichte bislang, so ungefähr alle 100.000 Jahre.
Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, das alleine reicht also nicht, um ein weltweites Aussterben zu verursachen.
Wahrscheinlich jedenfalls nicht. Eine einzige Ursache, die reicht wahrscheinlich nie. In diesem Fall aber, also an der Grenze vom Devon zum Karbon, da kam noch mehr hinzu, wie mir Christoph Hartkopf vorher erzählt hat.
Dieser Zeitpunkt, wo das Massensterben im Oberdevon stattfand, war auch ein Zeitpunkt, wo ein Umbruch in der Vegetation des Festlandes stattgefunden hat. Es bildeten sich nämlich die ersten großen Pflanzen, baumähnliche Pflanzen, die bis zu 30 Meter hoch waren und dadurch natürlich auch entsprechende Wurzeln brauchten. Die Wurzeln drangen tiefer ins Erdreich hinein, förderten die Verwitterung des Gesteins, weil natürlich die Erosion entsprechende Nährstoffe dann ins Meer gespült haben. Also wir haben verschiedene Ursachen. Einmal auf dem Festland zu suchen, durch die Änderung der Vegetation und dann im Meer.
Denn die Pflanzen, die waren ja aus dem Meer gekommen ursprünglich. Zu Beginn, als sie das Land eroberten, da waren sie noch mehr so algenartig. Dann später an Land fingen sie an, Wurzeln zu schlagen.
Also Entwicklungen an Land hängen also mit Veränderungen im Meer zusammen und umgekehrt.
Genau. Und hinzu kommt noch das Aufkommen von Pflanzen mit massiven Wurzeln. Hatte wiederum Einfluss auf die Beschaffenheit des Bodens und damit auf die Mineralien, die ins Meer gespült wurden.
Ah ja.
Denn mit denen konnte das Leben im Meer dummerweise wenig anfangen.
Im Augenblick wird angenommen, oder die meisten Kollegen nehmen an, dass eine Kombination aus Klimawechsel und Meeresspiegelschwankungen zu den Massensterben geführt haben.
Wenn wir nun also dieses Massensterben vor 300 Millionen Jahren ohne Zuhilfenahme eines einzelnen Ereignisses, wie ein Asteroideneinschlag es wäre, erklären können, ließe sich das auf das Aussterben der Dinosaurier übertragen?
Ja, das habe ich Christoph Hartkopf heute auch gefragt, nämlich ob man alle 5 großen Massensterben, die es ja gab, alle 5 großen Massensterben der Erdgeschichte, ob man die auf diese oder eine ähnliche Weise erklären kann. Man darf nicht vergessen, Lucy, keinmal ist das Leben ja völlig ausgerottet worden, also durch was immer die Ursache war. Einige Tiere haben dem Aussterben jedes Mal getrotzt.
Es haben eine ganze Reihe Arten auch überlebt, die dann letztendlich dann auch die Basis für die weitere Evolution dann darstellten. Warum nun bestimmte Arten überleben und andere aussterben, das hängt natürlich einmal mit den ökologischen Ansprüchen der einzelnen Arten zusammen. Wenn man sich vorstellt, dass Primärproduzenten aussterben, dann wird das sich auf die gesamte Nahrungskette auswirken. Wenn aber nun ein Ereignis sich speziell auf das Land Leben auswirkt, dann wird zum Beispiel das Leben im Meer sehr viel weniger betroffen sein. Also man muss schon schauen, welche ökologischen Ansprüche hatten die einzelnen Gattungen und Lebewesen. Und da wird man dann sicherlich feststellen, dass manche recht wenig betroffen waren, andere Gruppen aber sehr viel stärker betroffen waren.
Kann man also sagen, wer betroffen ist, stirbt aus, wer nicht betroffen ist, überlebt?
Ja, die Frage ist nur, wovon betroffen? Also dem Massensterben an der Grenze vom Devon zum Karbon, was wir gerade gehört haben, dem folgten ja weitere, wo auch wieder galt, wer betroffen ist, von was auch immer, der stirbt aus und wer nicht betroffen ist, der überlebt halt.
Sicherlich ist jedes Ereignis wirklich speziell und für sich. Denn man muss sich vorstellen, dass da ja Unmengen an Zeit dazwischen liegen, zwischen dem Massensterben im Oberdevon und dem Perm-Trias-Massensterben und dem Kreide-Tertiär-Massensterben. Da sind ja unheimliche Zeiträume dazwischen, die man sich eigentlich ja gar nicht vorstellen kann. Man könnte allenfalls fragen, waren die Mechanismen vielleicht ähnlich?
Genau, waren die Mechanismen ähnlich? Damit sind wir ja bei unserer Ausgangsfrage. Waren sie denn ähnlich beim Dinosaurier-Aussterben? Also warum gibt es zum Beispiel den T-Rex nicht mehr? Eiszeit, Asteroid, nichts davon? Alles auf einmal? Guido, was hören wir hier? Wohin nimmst du uns als nächstes mit?
Das ist jetzt keine Waschmaschine, Lucy. Das sind Menschen im Hintergrund auf der Suche nach Fossilien. Das sind größtenteils Profis, also Paläontologen, richtige Knochenjäger, die die Jagd nach ausgestorbenen Echsen sozusagen zu ihrem Beruf gemacht haben. Wir befinden uns jetzt gedanklich in Kanada, in der Provinz Alberta. Die ist ganz im Westen des Landes. Bis hierhin reichen noch die Rocky Mountains, die sich ja von den USA bis weit in den Norden Kanadas erstrecken. Und einer der Landschaftszüge dort nennt sich die Badlands. Dort sind wir jetzt, dort liegt der Dinosaur Provincial Park. Der ist 75 Quadratkilometer groß ungefähr und damit mehr als 20 Mal so groß wie der Central Park in New York zum Beispiel.
Wow.
We're standing at the viewpoint at Dinosaur Provincial Park. And we're standing right on the tip of the Badlands. And so in front of us, there is a huge, huge natural excavation where the land has been carved away, and there are hills and valleys all made up of layers of sandstone, mudstone and ironstone.
Genau so sieht's da aus. Das war der Parkführer Kyle McManus. Er hat uns erklärt, dass diese Landschaft, also die Badlands, der Rest von dem ist, was einmal war. Das heißt, als sich am Ende der vorigen Eiszeit die Gletscher allesamt zurückgezogen haben, haben sie eine Menge Land mitgenommen und diese unebene Gegend darunter zurückgelassen. Heute ragen aus der Erde halt Hügel hervor, die bestehen aus Sandstein, aus Schlammstein und aus Eisenerde. Also wenn man da steht und sich umschaut, man fühlt sich optisch wirklich zurückversetzt in die Zeit der Dinosaurier.
We think of old dinosaur movies and we see dinosaurs walking through Badlands landscapes, but it would have looked nothing like this when the dinosaurs were living here, when this rock was being laid down in the bottoms of rivers or in the bottoms of ponds or lakes. This would have been a very flat, very lush coastal plain. And so all of the moisture, all of the rivers and the streams that would have been there at that time would lay down these thin layers of sand and mud, and over time these layers would stack up. So what we see here in the Badlands is a much more recent excavation of those layers, something that happened 10,000 years ago as opposed to 75 million years ago.
Ja, und schon wurden meine Eindrücke von eben widerlegt. Wir denken an Dinosaurierfilme und stellen uns vor, wie die Tiere eben damals durch Landschaften wie diese streiften. Aber so war es gar nicht, hat mir Kyle McManus erzählt.
Das ist auch genau mein Bild. Also einer meiner liebsten Kinderfilme ist ja in einem Land vor unserer Zeit. Mhm. Und genauso habe ich es mir vorgestellt. Aber wie ich den Guide jetzt verstanden habe, war das da alles flaches Terrain, also eine Art Küstenebene, ja, als die Dinos dort gelebt haben. Und dann haben Flüsse Sand und Schlamm in diese Ebene gespült, Schicht für Schicht.
Genau, und diese Schichten haben sich dann über die Knochen der toten Dinosaurier gelegt und so wurden halt die Kadaver konserviert. Mhm. Ja, und dann im Laufe der Jahrmillionen Jahre wurden die Knochen dann durch den Umbruch der Gesteinsformation wieder freigelegt. Und weil heute zwischen den Hügeln viel Erde fehlt und abgetragen wurde, ragen die Knochen teilweise empor bis zur Oberfläche. Das ist wirklich weltweit einmalig. Ja, ja. So leicht wie im Dinosaur Provincial Park haben es Knochenjäger wirklich sonst nirgendwo weltweit.
Knochenjäger heißt, dort graben nicht nur die Profis, die Paläontologen, sondern auch Besucher.
Genau, jedermann kann dort rein, also im Prinzip, denn der Zugang ist erstmal versperrt, der Zugang zum Park. Da ist ein Tor zu. Touristen dürfen dann nur unter kundiger Begleitung rein. So soll eben verhindert werden, dass Privatpersonen Fossile für sich behalten,
klar,
was verboten ist.
Man kann rein sozusagen.
Jedermann kann rein, genau, gegen Bezahlung.
Aha, jetzt höre ich.
D21 has entered the natural preserve.
Einen Automotor, das heißt, ihr seid in den Park reingefahren?
Das war unser Jeep, genau. Mit diesem Jeep sind wir reingefahren ins Schutzgebiet. Man muss dazu sagen, dass dieser Park seit 1979 Weltnaturerbe der UNO ist. Mhm. Es kommen jeden Tag bis zu 500 Besucher und die treffen auf 42 Dinosaurier.
There are 42 different species of dinosaurs that are found here in the park. There are fewer newer species being discovered, but there have been in the last years probably 2 new species discovered. So it is something that still happens. There are paleontologists that are out here working every year. But if they find something and it's a mystery, they don't know what it is, then that's probably the most exciting.
A mystery, genau.
Mystery.
42 Dinosaurierarten, wie gesagt, wurden bislang hier ausgegraben, hat Kyle McManus erzählt. Aber mit der Zeit werden halt logischerweise immer seltener neue Spezies entdeckt. In den vergangenen Jahren ist dann nochmal der Centrosaurus und der Pachyrhinosaurus hinzugekommen. Also noch einmal 2 neue Arten.
Er sagt ja auch, dass Paläontologen immer ganz aus dem Häuschen sind, wenn sie etwas entdecken, von dem sie noch nicht wissen, was es ist. Aber werden denn generell noch viele Arten entdeckt? Hier oder woanders?
Also hier im Provincial Park nicht, da sind sie so ziemlich durch, aber weltweit werden schon noch jedes Jahr neue Saurierarten entdeckt und ausgebuddelt. Zuletzt 2024, da wurde der größte Fischsaurier aller Zeiten von mehr als 20 Meter Länge gefunden. Mhm. Man muss dazu sagen, dass es sich genau genommen bei Dinosaurierüberresten nicht um pure Knochen handelt, sondern um deren Versteinerungen. Mhm. Das heißt, wenn ein Tier gestorben ist und, wie eben gehört, von Schichten von Sand und Schlamm begraben wurde, dann wäscht das Grundwasser mit der Zeit das Calcium aus den Knochen und ersetzt es durch Eisen, durch Mangan, durch Schlamm und andere anorganische Mineralien. Das heißt, so entstehen halt Fossilien.
Das heißt, man findet eigentlich gar keine Knochen.
Sagen wir veränderte Knochen. Also die Knochenstruktur bleibt, aber das Innere der Knochen, die ja, das ist ja teilweise hohl, das wird mit Schlamm angefüllt, der eben dann trocknet und versteinert. Aber manchmal, Lucy, ganz selten, aber es kommt vor, da bleiben auch richtige Knochen erhalten oder sogar Weichteile. Mhm. Man müsste aber dazu sagen, dass die Knochen, die wir alle so aus den Museen kennen, aus den Skeletten, die da aufgebaut sind, das sind in der Regel nur Gipsabgüsse von Knochen.
There's no technology, there's no radar or sonar that'll let you find a skeleton. Essentially, you just have to wait until you see something eroding out. And so it's the bones along this side, the leg bones and some foot bones that were eroding out. And on the other side, just the tip of that skull was eroding out of the other side of the hill. So that's where they did the excavation. It turns out to be a really, really marvelously preserved animal.
Handarbeit, ja?
Sozusagen, genau. Denn es gibt halt keine Technologie, es gibt kein Radar und kein Sonar, das den Paläontologen dabei helfen würde, ein Skelett zu finden, hat Kyle McManus gerade erzählt. Man muss darauf hoffen, dass eben durch Erosion irgendwann ein Knochen irgendwo teilweise freigelegt wird, sodass es eben Sinn macht, an dieser Stelle zu graben. Kyle McManus hat mir ein paar Knochen gezeigt, Beinknochen und einige Fußknochen.
Ja, das habe ich verstanden. Und auf der anderen Seite des Hügels schaute die Spitze des dazugehörigen Schädels heraus. Und die Profis haben weiter gegraben nach dem Rest, ja?
Genau, und dann haben sie einen extrem gut erhaltenen Hadrosaurier gefunden, wie die heißen. Die kommen aus der Familie der Entenschnabeldinosaurier. Und die kommen im Park besonders häufig vor. Und deswegen glauben die Paläontologen, das liegt daran, dass die alle zusammen da gestorben sind im Park. Also als noch kein Park war natürlich. Mhm. Bei einer Überschwemmung zum Beispiel, dass die alle ertrunken sind und dann von Schlamm begraben wurden. Übrigens ist oben auf dem Schädel so eine Art Horn zu erkennen, mit dem die Hadrosaurier wahrscheinlich Geräusche gemacht haben.
Why would a dinosaur want to make noise? What purpose would a dinosaur have to make noise? Scare somebody away, to warn of a big meat eater, try to get them to go away. What's another reason that animals make noise? Why do birds make beautiful, beautiful calls? So here we have two very different things. This is scare away a predator, danger call or a mating call.
Warum sollte ein Dinosaurier Geräusche von sich geben, fragt Kyle McManus. Ja, es ist eigentlich, die Antwort ist die gleiche wie bei heutigen Tieren. Vielleicht, um einen Warnruf auszustoßen und vor sich nähernden Fleischfressern zu warnen.
Ja, und um einen Angreifer zu verjagen oder um Weibchen anzulocken, wenn die Paarungszeit ansteht. So habe ich ihn auch verstanden.
I'm going to try to make a call very similar to the duckbill dinosaur, and I want you to tell me, does that sound like a mating call, or does that sound like a danger call? Sometimes those can be very similar. So you're walking through Dinosaur Provincial Park 75 million years ago. It's very flat, very swampy. A huge animal lumbers out of the trees, and he sounds like this.
Kommt gleich, Cliffhanger. Jetzt stellen wir uns vor, sagt Kyle McManus, wir spazieren vor 75 Millionen Jahren durch den Dinosaur Provincial Park und aus den Sümpfen nähert sich ein großes Tier und klingt so.
Wow.
What do you think? Mating call? That was actually my danger call.
Also das war jetzt nicht der Paarungsruf des Hadrosaurus.
Nee, der scheint anders zu klingen. Das war das Gefahrensignal. Jedenfalls glauben das die Paläontologen. Dabei berufen sie sich auf Vergleiche mit heute lebenden Tieren, die ähnlich klingen und sich ähnlich verhalten wie Elefanten oder Hirsche. Aber teilweise, wenn Weichteile erhalten bleiben, dann können die Forscher auch den Kehlkopf untersuchen und daraus folgern, welche Geräusche so ein Tier gemacht haben könnte.
Ach wirklich?
Um das noch kurz zu erklären, was wir gerade gehört haben oder wie das passiert ist. Kyle McManus hat einfach in ein langes Rohr geblasen. Das war so eine Art lange Toilettenpapierrolle, um das Gefahrensignal des Hadrosaurus zu imitieren. Aber es ist, wie gesagt, kein reines Fantasiegeräusch. Paläontologen können das eben anhand der Struktur des Hornes und seines hohlen Innenraums überprüfen.
By actually modeling the structure of the skull in a computer, by putting it into a synthesizer, you can determine how the sound would vibrate. And it actually, believe it or not, it sounds very similar to the noise that we just made here. You know, it's because of skulls like this that are that well preserved that we're able to make those computer models.
Also wir können die Struktur eines Schädels im Computer nachbilden, hat mir Kyle McManus erzählt. Und dann mit Hilfe eines Synthesizers lässt sich dann bestimmen, wie die Vibrationen des Schalls geklungen haben müssen. Und Kyle McManus findet, das Original kommt dem von ihm eben versuchten Ruf sehr nahe. Lucy, wir können ja mal vergleichen. Mhm. So klingt eine profimäßige, also am Computer erzeugte akustische Nachbildung des Rufes des Hadrosaurus.
Ja, das klingt dem Rohrgeblase, sage ich mal, das wir eben gerade gehört haben, schon ziemlich ähnlich.
Klingt ein bisschen nach das Schiff legt ab, fällt mir gerade auf, aber es ist auf jeden Fall sehr ähnlich, finde ich auch, ja.
So it's a little bit of science, you know, like the computer modeling of the shape, knowing how sound would vibrate in the shape, and then it's a little bit of speculation and a little bit of just sort of creativity and imagination. To me, that's a really amazing thing about these dinosaurs is that you have evidence, you have bones, you have skeletons, and so there are certain things that you can tell about them. But then after the science takes you so far, you get to use your imagination a little bit. And so that's really fun.
Okay, Kyle McManus meint hier, es geht immer ein bisschen um Wissenschaft und ein bisschen um Vorstellungsvermögen.
Und das ist für ihn genau das Faszinierende an Dinosauriern, Lucy. Es gibt physische Beweise, es gibt Knochen, es gibt Skelette. Aber nachdem die Forschung alles ausgewertet hat, müssen wir doch immer noch unsere Fantasie bemühen.
Klingt gut, aber trotz allem nehmen wir Fakten zur Hilfe, also faktenbasiertes Fantasieren. Ist ja auch eine Form der Wissenschaft, beziehungsweise erst fantasieren, dann belegen, oder?
Und da ist gar nichts gegen zu sagen. Das gibt bei diesem Thema ja auch gar keine andere Wahl, als die Fantasie zur Hilfe zu nehmen. Das ist übrigens genau wie in der Kosmologie, ist mir aufgefallen, wo das Objekt der Forschung oder die Objekte der Forschung zwar nicht ausgestorben, aber unerreichbar weit weg sind. Ich sage nur schwarze Löcher oder Paralleluniversen. Sowas geht nur mit Modellen und mit Vorstellungsvermögen.
So, und wie wir hören, hast du noch ein paar Geräusche aus dem Dinosaur Provincial Park mitgebracht. Mhm. Neben den Schritten in den Hügeln, dem Jeep und dem Hadrosaurus klingt das jetzt ein bisschen nach Specht.
Ne? Es sind aber Menschen, also war ungefähr so ein Dutzend Personen und die bearbeiten da ein, ich sag mal, scheinbar beliebiges Stück Felsen mit Pinseln und mit Hämmern. Die Hämmer sind die, die wir gerade hören. Mhm. Das sind aber Laien. Das sind die vorhin erwähnten Touristen, die sich halt einen Tag im Dinosaur Provincial Park gönnen, inklusive Ausgrabungsarbeiten. Und dafür bezahlen sie für einen Tag umgerechnet ungefähr 120 Euro.
Okay, aber als Laie da ranzugehen, ich weiß nicht, also braucht man da nicht auch so ein bisschen so ein geschultes Auge? Und ist das nicht auch, ich sag mal, gefährlich, dass die Gäste da nicht irgendwelche Knochen zerstören, wenn sie da rumgraben? Also werden die geschult?
Das ist gefährlich und ja, sie werden geschult. Es gibt eine kurze Einführung, bevor so eine Tour losgeht. Außerdem ist bei jeder Gruppe, bei jeder Ausgrabung ist ein Experte, also ein richtiger Paläontologe aus dem Park dabei. Mhm. Es ging mir auch so, dass für ein ungeübtes Auge sehen versteinerte Knochen wirklich aus wie das übrige Gestein, also optisch kaum zu erkennen. Die größte Herausforderung ist, sie überhaupt auszumachen in der Felslandschaft, umgeben von Steinen. Aber, Lucy, ist man einmal fündig geworden, dann gibt es eine Methode, um zu bestimmen, um herauszufinden, ob es sich um Knochen oder nur um Stein handelt.
The texture is a lot like an Aero chocolate bar. Smooth on the outside, porous on the inside with lots and lots of little holes. And if we found something that fits all these criteria, we can do what we call our lick test. And the lick test is very simply, you take a finger, one finger, lick it, press it against what you think might be a bone and hold it in place for about 5 seconds. And because the bone is porous, the moisture from your finger gets attracted down into the holes of the bone and it makes it feel sticky. The rocks that we have here, the sandstone or the mudstone or the ironstone, they won't be sticky to the touch. So if you're ever in Dinosaur Provincial Park, you think you found a dinosaur bone, just lick it and stick it, and that's how you can tell.
Ich habe gleich am Anfang Aero Chocolate Bar verstanden, also Luftschokolade.
Genau.
Und die Struktur eines Knochens ähnelt der von Luftschokolade, sagt der Guide. Hm. Porös mit vielen winzigen Löchern. Und dann spricht er über den Lecktest, ja?
Genau, und mit diesem Lecktest lässt sich halt feststellen, ob es sich um Knochen handelt oder nur um ein Stück Felsen. So, und das geht so. Man leckt also am Finger und drückt den Finger für 5 Sekunden auf die Probe, was immer es jetzt sein mag, Felsen oder Knochen. Da die Außenschicht eines Knochens porös wäre, würde der Knochen den Speichel auf dem Finger aufsaugen und leicht klebrig werden, also der Knochen. Stein tut das nicht, so einfach ist das.
Ja, das klingt jetzt nicht wirklich schwer.
Ist aber das Verfahren für Laien. Die Profis brauchen das in der Regel gar nicht. Das geübte Auge, das erkennt meist schon optisch, was sich da gerade ausbreitet. Zum Beispiel das der Paläontologin Marie Tonissou, die dort ebenfalls gerade gegraben hat.
This is a humerus, so it's an upper arm bone, this bone right here, from a Centrosaurus apertus, so it's a horned dinosaur. From the shape of it, we can tell it's a giveaway, it's a humerus. You can see this here is where the shoulder would have been and the elbow right here. Very similar shape to our humerus, only ours is obviously a little bit smaller.
Ja, sie hat mir einen Oberarmknochen gezeigt und der stammt von einem Centrosaurus albertus, einem gehörnten Dinosaurier. Centrosaurus, also einer von denen, über die wir eben kurz gesprochen haben, die vor ein paar Jahren erst dort entdeckt wurden. Deswegen auch Albertus, wegen der Provinz Alberta. Marie-Toni Sue kann leicht die Umrisse erkennen. Sie hat sie mir auch gezeigt. Ich konnte das nicht, aber sie wusste sofort, wo der Schulterfortsatz war und wo der Ellbogen war. Es ist fast wie beim Menschen, nur halt alles ein bisschen größer.
Sag mal, die Touristen, die dürfen die Knochen ja nicht behalten. Also die machen die Arbeit, bezahlen noch dafür, aber eben lassen die Funde dann dort, richtig?
Das ist ein cooler Deal eigentlich. Ja, man muss Geld bezahlen und auch arbeiten und darf nichts behalten, genau. Der Grund dafür ist, dass die Knochen halt dann nach dem Ausgraben in fachkundige Hände übergeben und von denen untersucht werden wollen. Dafür gibt es in den Badlands in Kanada Regeln, ein richtiges Regelwerk. Aber das gibt es auch anderswo, zum Beispiel in der Mongolei und in China, wo auch immer viele Fossilien gefunden werden.
Wenn ich mir diese Weltgegenden mal so vor Augen führe, dann sind das wahrscheinlich eher wüstenhafte Gebiete mit wenig Vegetation. Und nach dem, was du eben erzählt hast, haben Flüsse das Gestein nach und nach abgetragen. Darum findet man da so viele Fossilien, oder?
Genau, das gilt auch für die USA. Die sind ebenfalls sehr fossilreich, weil sie auch solche Landschaften haben. Aber was sie nicht haben, ist halt so ein Regelwerk. Und deswegen gibt es einen ziemlich starken Fossilhandel. Das heißt, jeder Laie, der dort irgendwas findet, der kann die Knochen erstens behalten und zweitens auch an wen auch immer verkaufen oder meist bietend versteigern. Sehr zum Unbill der Forscher, hat mir Oliver Rauhut erzählt. Er ist als Oberkonservator und Paläontologe zuständig für Fische, für Amphibien und Reptilien an der Uni München.
Dieser Fossilhandel bereitet uns Kopfschmerzen, weil die Preise, die inzwischen gezahlt werden, exorbitant sind. Also das sind Fantasiepreise, die für keine öffentliche Einrichtung mehr zu zahlen sind. Also wenn da irgendwie 10 Millionen für einen Tyrannosaurier oder so bezahlt werden, das kann kein Museum aufbringen.
Guido, aber mal ganz kurz, das ist nicht illegal, dieser Fossilhandel, ja? Das klingt dir so ein bisschen.
Nee, die werden ja offiziell versteigert, da kommen wir auch dazu. Wir kommen zu einer Versteigerung von Christie's. Da ging vor 4 Jahren der Tyrannosaurus Rex Stan offiziell weg, da konnte der ersteigert werden. Und wir haben gerade gehört, 10 Millionen, das war einmal in den 90er Jahren. Der Stan, der ging weg für 31,8 Millionen Dollar. Und zwar in das neue Naturkundemuseum von Abu Dhabi, also da, wo das Geld ist. Wer aber nicht gerade Ölscheich ist oder sonst wie Vermögen, der kann da gar nicht mitbieten. Trotzdem, Lucy, kann Oliver Rauhut diesem Fossilhandel auch Positives abgewinnen.
Sehr viele dieser Fossilien stammen von Privatland in USA. In USA ist ja Privatland heilig, das heißt, normalerweise dürfen wir da auch als Paläontologen gar nicht graben, es sei denn, wir haben die Erlaubnis des Landbesitzers. Sehr viele dieser Fossilien würden ohne diesen kommerziellen Handel überhaupt nicht gefunden, überhaupt nicht ausgegraben, überhaupt nicht präpariert. Das heißt, die gäbe es im Prinzip sozusagen gar nicht. Das ist durchaus ein zweischneidiges Schwert. Natürlich hätten wir das alles gerne viel lieber in einem Museum. Aber andererseits ist es so, dass da Privatsammler, das ist in Europa ganz überwiegend der Fall, oder aber auch sogar kommerzielle Händler der Paläontologie auch einen Gefallen tun, indem sie Sachen ausgraben, zu denen wir gar nicht kommen, oder Arbeit übernehmen, die bei der Personaldecke, die wir in den offiziellen Institutionen haben, überhaupt nicht machbar ist.
Aber so etwas wie einen Dinosaur Provincial Park, wo Privatmenschen umsonst dabei helfen, Knochen auszugraben, gibt es bei uns nicht, oder?
Nee, es gibt es bei uns nicht und das hat seine Gründe, sagt Oliver Rauhut.
Wir haben ja nicht diese Badland-Situation. Bei uns kommen halt viele Sachen auch raus aus Steinbrüchen oder sowas. Und eine richtige Grabung zu machen, ist sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig und personalaufwendig. Da haben die meisten Institutionen weder die Zeit noch die Leute für. Und da gibt's aber eine Menge Privatsammler, die ja das als Hobby machen, praktisch jedes Wochenende in den Steinbruch gehen und da gucken. Und die finden häufig tolle Sachen. Sehr viele von denen sind offen, mit den Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Und das ist in beiderseitigem Interesse und auch zu beiderseitigem Benefit.
Ja, so haben alle was davon, auch wenn die Privatsammler bei uns halt ihre Funde in der Regel nicht behalten dürfen, nämlich dann nicht, wenn sie, so die Formulierung, wenn sie nicht belanglos sind, sondern interessant für die Forschung. Dann müssen die abgegeben werden. Aber zumindest bleibt ihnen das Erfolgserlebnis. Und das ist in der Tat das, was zählt, findet auch Kyle McManus aus den Badlands.
It is amazing every single time you find a dinosaur. Because you're finding something that is 75 million years old. You're finding something from a living animal that no human has ever seen alive, that is so old that we only know about because of its bones, but you've actually been able to find it out here in the Badlands. It's amazing because, you know, we grow up seeing pictures of dinosaurs. We grow up reading books about them. We think of them kind of as something that children are into. And even as an adult, when I find a dinosaur bone, it takes me back a little bit to being 10 years old again. And that's a really cool experience.
Diese Begeisterung klingt einfach herrlich. Ja. Er erzählt, dass er jedes Mal aufs Neue fasziniert ist, auf ein Saurier-Skelett zu stoßen, weil man etwas findet, das 75 Millionen Jahre alt ist. Ein Teil von einem Tier, das nie ein Mensch lebend gesehen hat, das so alt ist, dass wie es nur von seinen Knochenüberresten herkennen.
Finde ich auch faszinierend. Wir glauben ja oft, dass Dinosaurier nur auf Kinder diese Faszination ausüben.
Stimmt nicht.
Ja, und auch für mich, auch für dich und auch für Kyle McManus. Und er heute als Erwachsener, hat er erzählt, einen Dino-Knochen findet, dann fühlt er sich immer wie ein 10-Jähriger.
Lass uns nochmal gedanklich zurückreisen zum Aussterben der Dinosaurier vor etwa 65 Millionen Jahren. Denn die Frage bleibt ja, was ist da genau passiert?
Ja, das ist genau die Frage. Und diese Frage habe ich auch dem Paläontologen Oliver Rauhut aus München gestellt, den wir eben schon mal gehört haben. Und er meint, man muss schon mal aufpassen, wie man die Frage überhaupt stellt.
Das Aussterben der Dinosaurier ist so eine Frage, die häufig zu isoliert betrachtet wird. Die Sache ist ja die, dass es in der Erdgeschichte immer wieder zu großen Aussterbeereignissen gekommen ist. Wir reden dann meistens von dem Aussterben der Dinosaurier, aber in Wirklichkeit war es ja so, dass damals an die 70% aller bekannten Arten ausgestorben sind. Das heißt, wir müssen nicht nur fragen, warum sind die Dinosaurier ausgestorben, sondern was hat dieses Aussterbeereignis ausgelöst? Das ist nicht ganz unwichtig. Damit fallen natürlich schon mal alle einfachen Erklärungen weg, die nur das Aussterben der Dinosaurier erklären würde. Irgendwelche Krankheiten bis hin zu Merkwürdigkeiten wie Jagd durch Außerirdische oder so.
Also er sagt, um das nochmal deutlich zu machen, nicht nur die Dinosaurier sind verschwunden, sondern gut 2/3 aller Lebensformen. Mhm. Aber er hat auch gerade von Außerirdischen gesprochen.
Lucy, warte mal ab, es kommt noch besser.
Es gibt alle möglichen, auch sehr, sehr merkwürdigen Ideen dazu. Zeitreisende, Außerirdische, was weiß ich was. Also. Das würde halt nicht den Gesamtbefund erklären. Und deshalb müssen wir das erweitern und sagen, was hat insgesamt dieses Aussterbeereignis vor 66 Millionen Jahren ausgelöst. Wo es aber immer noch sehr unterschiedliche Meinungen bis heute drüber gibt.
Hypothesen der Jagd durch Außerirdische und die von Zeitreisen kannte ich bislang noch nicht. Aber es steht ja fest, ein Asteroid ist eingeschlagen vor 65 Millionen Jahren. Das ist keine Hypothese, sondern nachgewiesen.
Genau, und damit kehren wir jetzt gedanklich zurück nach Mexiko zu unserem Chicxulub-Krater. In den 80er Jahren, da haben Forscher bei Bohrungen im Golf von Mexiko etwa 3000 Meter unter dem Meer drei verschiedene Schichten Gestein gefunden. Mhm. Ich sage es nochmal, 3 Kilometer tief. Das ist 6-mal tiefer als die Bohrungen auf dem Golfplatz von Köln vom Anfang des Podcasts. Die erste, die tiefste Schicht, da fanden sie Dinosaurierfossilien. Darüber gab es eine ganz dünne, eine rostige Schicht aus braunem Staub, aus geschmolzenem Gestein und aus dem Edelmetall Iridium. Und dieses Iridium, das halten die Paläontologen für die Überreste des Asteroiden, also dieses Gesteinsbrockens. Mhm. Und darum wiederum als dritte Schicht fanden sie so ungefähr 5 Zentimeter grauen Kalk. So, und daraus schließen die Experten auf ein totes Meer, in dem nichts mehr lebt. Und darauf, dass dieser Schwanz des Teufels, also der Asteroid, die Dinosaurier ausgelöscht hat.
The asteroid theory was very prevalent among non-dinosaur specialists. It always got a lot of press, but the public never really heard all the counterarguments. For the dinosaur specialists, it never was really received that favorably, because everybody knew that the extinctions were too selective.
Okay, so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Wir haben jetzt einen Wissenschaftler gehört, der Zweifel daran hat.
Genau, das war Michael Brad Sherman vom National Museum of Natural History in Washington D.C. Den habe ich auf der Mall getroffen, da wo die ganzen Smithsonian-Museen stehen. Mhm. Und er sagte, dass die Theorie des Meteoriteneinschlags eigentlich immer nur von Nicht-Spezialisten favorisiert wurde.
Also für die meisten von uns sozusagen, die keine Spezialisten sind, die Laien, ja?
Ja, das stimmt.
Es klingt auch einfach spektakulär.
Und das kommt auch immer gut. Vor allem, wenn man Fernsehdokus sieht, kann man ja wunderbar visualisieren, so einen Asteroideneinschlag. Für Fachleute war das aber nie so glaubwürdig, sagte uns der Paläontologe. Denn wie soll man zum Beispiel erklären, warum bestimmte Arten ausstarben, andere aber nicht?
Diese Frage stellt sich ja in der Tat auch für Laien. Also warum gibt es heute noch Frösche und Krokodile, Vögel und Säugetiere?
Ja, wobei aber jetzt wiederum Oliver Rauhut von der Uni München auch mit dieser Fragestellung seine Probleme hat.
Man sagt zwar, die Säugetiere haben überlebt, aber selbst innerhalb der Säugetiere haben wahrscheinlich nur 10% der Arten überlebt. Auch diese Gruppen, die wir immer sagen, verschont wurden, haben unheimlich federn lassen müssen. Eidechsen, Säugetiere, was weiß ich was. Auch da sind die allermeisten Gruppen, die es in der oberen Kreidezeit gab, ausgestorben. Und nur einige wenige haben überlebt. Und letztendlich kann es schlicht und ergreifend sein, dass es eine Sache des Zufalls war. Auch bei den Vögeln ist es so, die haben zwar überlebt, aber auch die haben Federn gelassen. Da gibt es zum Beispiel Ideen, dass es bestimmte Ökotypen waren, die überlebt haben. So Wading Birds, also Tiere, die sich halt im Flachwasser ernähren, dass die aus irgendeinem Grund dort bessere Chancen hatten. Diese klimatischen Änderungen, die es ja letztendlich waren, egal wodurch ausgelöst, aber es war ja halt irgendeine Klimakatastrophe damals, dass die bessere Chancen hatten, das zu überleben.
Also, die einen Tiere sind gestorben, die anderen nicht, aber das war unabhängig von ihrer Körpergröße, sagt Oliver Rauhut. Das ist nur eine von vielen Ungereimtheiten, die Skepsis an der Asteroidentheorie nach wie vor angebracht erscheinen lassen. Besonders spannend finde ich, Lucy, dass in China, in Bolivien, in Indien und im Westen der USA, da haben Forscher tatsächlich Dinosaurierfossilien aus dem frühen Tertiär gefunden. Das Tertiär ist das Erdzeitalter nach der Kreidezeit, also nach dem eigentlichen Aussterbeereignis, nach dem Asteroideneinschlag. Und demnach haben also Dinosaurier nach dem Asteroideneinschlag dort noch mindestens 3 Millionen Jahre lang weitergelebt, was ich persönlich, wie gesagt, sehr spannend fände. Aber auch damit gibt's Probleme für Oliver Rauhut.
Wenn man Fossilien findet, die eigentlich zu jung sind, die eigentlich nach dem Aussterben da sind, eine Möglichkeit ist das Problem der Datierung, dass wir häufig nicht genau wissen, wie alt die Tiere sind. Und häufig sind es dann halt irgendwelche Schichten, die man aus irgendeinem Grund hernimmt, um zu sagen, okay, hier ist die Grenze und dann findet man darüber dann doch noch was. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder haben wir die Grenze falsch gelegt oder halt die haben doch überlebt.
Ja, und wieder andere Forscher bestreiten das. Die argumentieren einfach, die Knochen seien schlicht in andere, in jüngere Gesteinsformationen gespült worden und dort gefunden worden.
Diese Kontroverse ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass die Faktenlage nicht eindeutig ist.
Oder sie sich zumindest auf verschiedene Arten deuten lässt. Man muss bedenken, Lucy, diese Spuren sind alle Millionen von Jahren alt. Mir fällt da oft Aktenzeichen XY ein. Da gibt es ab und zu einen Cold Case von vor 20 Jahren, heißt es dann. Das wird mit Riesenaufwand betrieben. Und hier haben wir Cold Cases, die sind Millionen von Jahren alt. Es geht oft gar nicht anders, als Hypothesen anzustellen. Und die können eben auch schon mal falsch sein. Jetzt kommt nochmal Oliver Rauhut und er hat eine Einschränkung, wie es aber auch gewesen sein könnte.
Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, dass Fossilien, die ja halt damals dann schon im Gestein waren, wieder irgendwie von einem Fluss, der da durchfließt oder sowas, ausgegraben werden, weiter transportiert werden und woanders wieder eingebettet werden und dann halt aussehen, als wären sie jünger, als sie es eigentlich sind.
Ja, nur falls das nicht so war, die Knochen also nicht weggespült wurden, sondern wirklich jünger sind, dann haben einerseits einige Dinosaurier den Asteroideneinschlag noch für lange Zeit überlebt. Mhm. Und andererseits waren viele schon vom Erdboden verschwunden, bevor der Schwanz des Teufels zuschlug, Lucy. Darauf weist auch Michael Kank vom US Geological Survey hin.
The impact hypothesis is pretty solid. The second question is, did the impact result in all of the extinctions? That's a completely different question and one that's still open to a wide variety of questions. One thing that people don't seem to pay too much attention to is that about 2/3 of the dinosaurs were already extinct before the impact.
Also den Einschlag gab es auf jeden Fall, meint er, aber die Frage ist, ob er generell für das Aussterben verantwortlich war. Denn, das sagt er noch, 2/3 aller Arten waren schon längst ausgestorben oder zumindest im Aussterben begriffen, als der Asteroid einschlug.
Genau, das sehen Forscher an den Fossilienknochen. Aber sie stellen auch fest, dass gegen Ende der Kreidezeit immer weniger versteinerte Eier gefunden werden und das eben, wie gesagt, schon mehrere Millionen Jahre vor dem Asteroideneinschlag.
Eine solche Interpretation der Daten ist aber unter WissenschaftlerInnen nicht unstrittig, oder?
Na, wie alles eigentlich. Es herrscht nicht mal Einigkeit darüber, ob die Fossilien vor dem Asteroideneinschlag wirklich weniger werden, wie wir gerade gehört haben. Dagegen hält zum Beispiel Zajoscha Evers. Er ist Wirbeltier-Paläontologe an der Uni Fribourg in der Schweiz.
Der Fossilbericht ist nicht sehr einfach zu interpretieren, weil wir unterschiedlich gute Gesteinsabfolgen aus unterschiedlichen Zeiten überliefert haben, auch in unterschiedlichen Teilen der Welt. Wir haben tatsächlich ein bisschen weniger Dinosaurierfossilien direkt vor dem Ende der Kreide als ein paar Millionen Jahre vorher. Das scheint aber tatsächlich daran zu liegen, dass wir einfach nicht so gute Gesteine aus dem letzten Zeitabschnitt der Dinosaurier haben.
Das wiederum sieht Oliver Rauhut von der Uni München ähnlich. Kann sein, muss aber nicht.
Die ganz, ganz überwiegende Zahl der Untersuchungen zu dem Rückgang oder Nichtrückgang von Dinosauriern gegen Ende der Kreidezeit stammt vom Fossilbericht des westlichen Nordamerika. Da gibt es in verschiedenen Formationen teilweise unterschiedliche Signale. Da ist das Problem, selbst wenn wir dort in einer dieser Fundstellen oder in einer dieser Gesteinseinheiten einen Rückgang feststellen, ist das dann global oder war das eine lokale Sache, die vielleicht an irgendwelchen Umweltveränderungen in diesem einen Lebensraum stattgefunden haben? Das heißt also, ohne Daten zu haben von allen Teilen der Welt, die wir halt bisher noch nicht haben, ist es unmöglich zu sagen, wie das aussah.
Bisher, sagt er, arbeitet man daran, aus allen Teilen der Welt zu sammeln und zu vergleichen?
Klar, jeder neue Fund irgendwo, jeder neue Fund eines Fossils ist ein weiteres Puzzlestück. Aber ich glaube nicht, dass dieses Puzzle jemals komplett sein wird, dass die Forscher also wirklich, wie von Oliver Rauhut gerade gewünscht, Daten aus allen Teilen der Welt haben werden.
Also es heißt also, wir können aus mangelnden Fossilien nicht schließen, dass es auch weniger Leben gegeben hat.
Genau, das heißt es. Und es kommt noch schlimmer. Wir können nicht mal genau sagen, ob die Tiere schlagartig ausstarben oder ob es ein langsamer Prozess war. Denn dazu sind die Datierungen genau dazu ungenau, wo es genau darauf ankäme, betont Oliver Rauhut.
Wenn wir in einen Zeitraum zurückgehen, wo wir bei 66 Millionen Jahren sind, wo dieses Aussterben stattfindet, dann haben wir durchaus Fehlerquellen, selbst bei den besten Datierungen, von plus minus 50.000 Jahren oder so. Und die Frage, war das eine Sache, die sie über 100.000 Jahre hingezogen hat oder die von gestern auf morgen ging, macht das praktisch unlösbar.
Ja, so. Was für Größen, ne? 50.000 Jahre, 100.000 Jahre.
Aber es bleibt eben wirklich sehr schwierig. Unser Joscha Evers, den wir eben schon mal gehört haben, der Forscher aus Fribourg, ist einer von denen, die sagen, im Gegenteil, den Dinos ging es bis zu ihrem Ende gut, so lange bis der Asteroid einschlug.
Dinosaurier, Flugsaurier haben gelebt und dann gab es einen ganz katastrophalen Eingriff in die Umwelt. Und es scheint wirklich so gewesen zu sein, dass der Einschlag des Asteroiden gigantische Staubmassen freigesetzt hat, die Erde so verdunkelt haben, dass es jahrzehntelang eine extreme Kältephase mit Minusgraden gab. Und das haben halt große Tiere nicht überlebt. Die Tiere, die überlebt haben, sowas wie beispielsweise kleine Vögel oder kleine Säugetiere, konnten wahrscheinlich diese Kälteperiode einfach viel besser aushalten als die größeren Tiere.
Und wiederum andererseits, und allmählich drehen wir uns im Kreis, das Dumme an dieser Theorie ist halt, dass eben nicht alle großen Tiere ausgestorben sind und die kleinen überlebt haben. Es sind winzige Saurier ausgestorben und Krokodile von 9 Metern haben wir heute noch.
Wäre ja auch zu einfach, dann wäre ja auch einiges geklärt.
Genau, dazu kommen wir später nochmal, denn im Gegensatz zu Zajoscha Evers, den wir gerade gehört haben, glauben andere Paläontologen, ja, den Asteroideneinschlag gab es. Wir kennen ja auch den Krater, wir sprachen über den Schwanz des Teufels, aber er reichte eben nicht, um alle Dinos weltweit umzubringen. So wie es am Ende des Devons keinen Einschlag aus dem All brauchte, das haben wir eben gehört, das waren die Bohrungen am Golfplatz, wo es auch keinen Einschlag vorher gab, der ein Massensterben ausgelöst hätte. Genauso unnötig ist es eben auch hier beim Dinosaurier-Aussterben, sagt zum Beispiel Gerhard Winter, er ist freier Mitarbeiter am Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main. Und er sagt einfach, in beiden Fällen haben langsame klimatische Veränderungen genügt, damit einige Tierarten starben.
Irgendwas ist mit dem Klima auf unserer Erde passiert. Aber was die Ursache dafür war, das wissen wir heute noch nicht. Aber eins ist ganz sicher, so ein Szenario, ein nuklearer Winter, eine Feuerwelle, die über die ganze Erde hinweggerast ist und alles Leben vernichtet hat, so kann es garantiert nicht gewesen sein. Dass an dem Wechsel zwischen Kreide und Tertiär ein Klimaumschwung stattgefunden hat, ist weltweit zu beobachten. Weil es sind ja nicht nur die Dinosaurier ausgestorben, sondern es sind viele einzellige Formen im Meer ausgestorben, die an warmes Klima angepasst waren. Die werden dann in der nächsten Schicht von Formen ersetzt, die an eine kalte Zeit angepasst waren, die sich von woanders her ausgebreitet haben. Das weist schon darauf hin, dass da ein genereller Klimawechsel stattgefunden hat. Aber so ein katastrophales Ereignis, wie man sich das vorstellt, dass plötzlich durch eine große Flutwelle oder durch eine große Feuerbrunst alles Leben vernichtet worden wäre, so kann es nicht gewesen sein.
Also Klimaveränderungen, aber welche und warum, das ist offen.
Ja, es gibt natürlich Theorien. Ich nenne mal Vulkanausbrüche, wenn man die im weitesten Sinne zu Klimaveränderung zählen mag. Paläontologen haben herausgefunden, dass in 120 Millionen Jahre alten Bernsteinproben, in denen Luft konserviert ist, dass in einem relativ kurzen Zeitraum von nur etwa so 400.000 Jahren der Anteil des Sauerstoffs in der Atmosphäre um 7% abnahm. Ich sag's nochmal, 7% weniger Sauerstoff in 400.000 Jahren. Das ist eine ganze Menge und auch ziemlich schnell. Irgendwann ging die Zahl der aktiven Vulkane halt zurück. Die Erde kam zur Ruhe und kühlte aus. Es gab nicht mehr, sondern immer weniger Vulkanausbrüche. Das führt dazu, dass immer weniger Kohlendioxid in die Luft geschleudert wurde. Das brauchten aber die Pflanzen als Rohstoff für Photosynthese, um daraus Sauerstoff zu produzieren, erklärt noch einmal Michael Kank.
The change in oxygen levels was a severe respiratory stress to the dinosaurs, basically. You've got very large animals. Modern analyses of their respiratory system suggest that they weren't terribly efficient in pulling oxygen out of the air, and that they may well have been really at a loss to be very active with lower oxygen levels.
Also er sagt, dass diese Veränderungen besonders für große Tiere eine Belastung waren. Also Dinosaurier und deren Stoffwechselsystem waren nicht sehr effizient. Und als dann noch der Sauerstoffgehalt zu sinken begann, waren die Tiere am Ende?
Am Ende, die sind schlicht erstickt. Also nochmal zur Einordnung, die Nasenlöcher eines Brontosaurus, kennen wir alle, langer Hals, langer Schwanz, 26 Meter lang, die waren nicht größer als die eines heutigen Pferdes. Also die hatten wirklich Schwierigkeiten, Sauerstoff zu verwerten.
Ja.
Andere Tiere, wie die Säugetiere, die damals aufkamen, die waren aber auch damals dann schon sehr schnell weit entwickelt, also als hätten sie es quasi kommen sehen. Die brauchten zwar auch viel Sauerstoff, es gab ja auch große Säugetiere, aber die konnten ihn eben besser nutzen, hat mir Wolfgang Böhme vom Bonner Zoologiemuseum König erzählt.
Natürlich sind die Säugetiere effizienter und eine ganze Reihe von Anpassungen, die nötig dafür sind, dass sie Warmblütigkeit erworben haben. Das heißt also, dass sie ihre Körpertemperatur, wie wir das auch können, dauernd auf einem ungefähr gleichen Niveau halten können, erfordert natürlich einen höheren Energieaufwand und eine höhere Sauerstoffzufuhr. Und die wichtigste Anpassung dafür ist, dass das sauerstoffarme Blut vom sauerstoffreichen Blut im Kreislauf vollständig getrennt werden konnte. Und das war möglich durch die Erfindung, in Anführungszeichen, einer geschlossenen Herzkammerung. Und diese Herzkammerung, die also eine Trennung der Blutkreisläufe gewährleistet, finden wir bei Reptilien nicht. Bei heutigen Reptilien ist sie lediglich bei Krokodilen angedeutet. Da gibt es also die Andeutung einer Herzscheidewand, die aber noch keine vollständige Trennung der Blutkreisläufe ermöglicht, weswegen auch Krokodile wechselwarm sind und in ihrer Körpertemperatur immer von der Temperatur der Umgebung abhängig sind.
Also ich fasse das nochmal zusammen, die Biologie, der innere Aufbau der neuen Vierbeiner-Generation der Säugetiere also, der war halt moderner. Dieser Aufbau war durch die getrennten Blutkreisläufe auf eine effizientere Sauerstoffgewinnung und Verwertung hin ausgerichtet.
Es geht dabei im Übrigen nicht nur um die Kammerung des Herzens und die Trennung der Blutkreisläufe, sondern auch die Form der roten Blutkörperchen, also der Erythrozyten, die verantwortlich sind für die Bindung von Sauerstoffmolekülen im Blut. Auch die Form dieser roten Blutkörperchen ist bei Gleichwarmen, also bei uns oder Säugetieren, Vögeln, anders als bei Reptilien, indem sie nämlich aussehen wie eine Scheibe, deren Zentrum auf beiden Seiten konkav ist, also mit einem verdickten äußeren Ring sozusagen, um die Oberfläche zu vergrößern, wo Sauerstoffmoleküle anhaften können. Das bedeutet natürlich selbstverständlich, dass auch ein höherer Sauerstoffbedarf gegeben ist. Je größer das Reptil, desto mehr Energieverbrauch, also auch mehr Sauerstoffverbrauch.
Je größer das Reptil, sagt er genau, desto mehr Sauerstoff braucht es. Und je weniger Sauerstoff in der Atmosphäre vorhanden ist, desto schwieriger halt die Verarbeitung dieses Sauerstoffs für die großen Echsen.
Das hört sich nach einer ganz logischen Erklärung für das langsame Aussterben der Dinosaurier an. Sozusagen eine Mischung aus klimatischen und biologischen Gründen.
Ist es aber nicht, Lucy.
Och Mann.
Auch diese Theorie ist umstritten. Jetzt hören wir die Gegenposition und die kommt diesmal nochmal von Michael Brad Sherman vom Smithsonian Nature Museum in Washington. Der glaubt nämlich nicht daran.
I don't think anyone takes that theory seriously. Because again, the extinctions were too selective. Certain taxonomic groups went extinct gradually, and others had no problem whatsoever. And they say that animals that didn't need oxygen or were very efficient at getting oxygen went through the boundary, whereas the other ones didn't. But that doesn't wash, because you have frogs, salamanders, birds, crocodiles, turtles, the entire physiological range going across the boundary, including all different types of mammals. They did just fine. Only certain groups died out.
Also stellt sich nach wie vor das Problem der Auswahl, sagt Michael Brad Sherman, um nicht zu sagen, ich möchte mal sagen, der Willkürlichkeit beim Aussterben einzelner Arten. Er argumentiert, zu sagen, es haben die Arten die Kreidezeit überlebt, die wenig Sauerstoff gebraucht haben oder besonders gut darin waren, ihn aus der Luft zu extrahieren. Das geht nicht auf. Was ist mit Fröschen, mit Salamandern, Vögeln, Krokodilen, mit Schildkröten? Das sind alles alte Arten, das waren keine modernen Formen. All die Amphibien, Reptilien, Vögel, aber auch Säugetiere, denen es anscheinend die ganze Zeit über gut ging, vor und nach den Sauerstoffveränderungen in der Atmosphäre.
Actually, it's the very small animals that die first in stress, because their physiology is so fast they need to take oxygen at a very prodigious rate, and if they don't get it, they die. That's why coal miners take canaries down into coal mines, because when the gas starts going bad, a canary will die immediately while the miners are still alive. That still gives them time to see that they have to get out of the mine, that there's a gas problem. So the idea that the bigger animals would die out first because of a lack of oxygen is not true.
Tja, also es ist nicht so einfach, dass die großen Tiere gestorben sind, weil sie eben so wenig Sauerstoff hatten. Es ist eher umgekehrt, sagt Michael Brad Sherman. Es sind die kleinen Tiere, die zuerst sterben bei Sauerstoffmangel und dadurch verursachtem körperlichen Stress. Ihre Physiologie ist eben darauf angelegt, möglichst viel Sauerstoff in höherer Frequenz zu bekommen. Und gelingt Ihnen das nicht, dann sterben Sie. Lucy, das erklärt vielleicht dir, wir kennen Bergleute, die nehmen bisweilen Kanarienvögel mit in die Mine, weil die wissen, dass die Tiere, sobald die Luft schlecht wird, umkippen, sozusagen als Frühindikator, lange bevor die Menschen etwas merken. Also es würde nicht stimmen, dass die großen Tiere gestorben sind, weil sie zu wenig Sauerstoff bekommen haben. Dazu nochmal Gerhard Winter vom Senckenberg-Museum in Frankfurt.
Die Idee, warum die einen Gruppen überlebt haben und die anderen Gruppen verschwunden sind, ist vielleicht folgendes. Wenn man sagen kann, generell aufgrund welcher Ursachen, die wir nicht genau kennen, hat sich das Klima verändert, es ist kühler geworden. Und alle die Formen, die vielleicht diesen kühleren Umschwung zu einem kühleren Klima überstehen haben können, die haben überlebt. Es haben überlebt zum Beispiel die Reptilien, die nicht warmblütig waren, die also eine Kältestarre durchführen haben können. Es haben die kleinen Säugetiere überlebt, die ihre Körperwärme gut regulieren haben können. Nicht überlebt haben die großen Dinosaurier, die diesem Klimaumschwung nicht angepasst waren. Und wenn man so ganz grob mal sich anguckt, welche Formen überlebt haben, dann kann man sagen, dass Formen unter 25 Kilogramm Körpergewicht überlebt haben und Formen über 25 Kilogramm Körpergewicht plus minus natürlich diesen Wechsel nicht überlebt haben.
Es scheint da also zwei Parteien zu geben. Die einen sagen, wie gerade gehört, die großen Tiere sind ausgestorben, die kleinen haben überlebt. Andere, nein, im Gegenteil, auf Klimaveränderungen hätten die kleinen zuerst reagiert, Beispiel Kanarienvogel. Und nun, Guido, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber die große Preisfrage, was denn nun?
Und ich traue mich gar nicht zu antworten, ich weiß es nämlich auch nicht, aber das zeigt, wie kompliziert und wie umstritten das alles ist und wie schwierig auch wissenschaftliche Evidenz ist bei Vorgängen, die Millionen von Jahren zurückliegen. Wir bringen nochmal Wolfgang Böhme vom Museum König, der wehrt sich gegen die These, dass die großen Tiere ausgestorben und die kleinen überlebt haben, übrigens völlig unabhängig von Änderungen in der Atmosphäre.
Ich hätte Bedenken, das jetzt nur auf Sauerstoffprobleme zurückzuführen. Im Übrigen muss man immer vorsichtig sein, um nicht die Sachen zu stark zu simplifizieren, nicht? Denn kleine Tiere wie Krokodile ist natürlich schon außerordentlich bedenklich. Die größten Rezentenkrokodile werden 10 Meter lang und sind durchaus in der Größenklasse, wie auch viele Dinosaurier gewesen sind. Im Gegenteil hat es auch viele kleine Dinosaurier gegeben, bis runter zu Taubengröße. Die sind auch alle ausgestorben. Es ist also simpel, dass nur die Großen ausgestorben sind und die Kleinen überlebt haben. Es haben auch Großen überlebt, wie Krokodile, wo es sehr großwüchsige Tiere gibt und 10 Meter ist ja schon was. Und es sind auch kleine Saurierformen ausgestorben.
Gut, wenn wir jetzt den Asteroiden streichen, dann wird es ja fast ein bisschen langweilig. Also natürlich nur aus Sicht von Laien wie mir, ja. Spaß beiseite. Ohne den Asteroiden wäre es einfach nur ein viel normaleres Ereignis, so wie die anderen Massensterben in der Erdgeschichte auch. Müsste die Frage also eigentlich nicht lauten, warum sind die Dinosaurier ausgestorben, sondern wieso hätten sie nicht aussterben sollen?
Das ist in der Tat die bessere Frage, finde ich auch. Denn es gab auch vor den Dinosauriern schon Massensterbeereignisse. Wir hatten eingangs von dem im Oberdevon gehört, auf dem Golfplatz in Köln. Und es gab auch nach ihnen welche. Auch die großen Säugetiere mussten irgendwann gehen. Die Dinos waren nicht die ersten und nicht die letzten. Gerhard Winter vom Senckenberg-Museum plädiert dafür, mit solchen Aussterbewellen etwas normaler umzugehen.
Das Aussterben von Tieren passiert immer wieder, muss ich sagen. Und es gibt auch im Lauf der Erdgeschichte mehrere Aussterbeereignisse, zu denen mehr Tierarten verschwunden sind, als gerade an dieser Grenze Kreide der Zeher. Und man kann es eigentlich nur aus der Psychologie des Menschen erklären, warum man gerade an den Dinosauriern so interessiert ist, weil sie aufgrund ihrer gewaltigen Größe einfach eine ganz andere Bedeutung für uns selber besitzen, als wenn wir sagen, dass im Berm vielleicht 90% der Kleinlebewesen, die auf unserer Erde existiert haben, ausgestorben sind. Da haben wir keinen Bezug dazu.
Also hier habe ich ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen, Guido. Also Ausrufezeichen, das leuchtet ein, dass wir diese Dinosaurier so faszinierend finden und uns darum so darauf fokussieren. Mhm. Finde ich echt einen Knackpunkt unbedingt hervorheben. Und mein Fragezeichen, Perm, das ist jetzt eine ganz andere Epoche, von der er gesprochen hat, ja?
Genau, ist aber ein weiteres Beispiel für ein Massensterbeereignis. Perm war die Hochzeit der Trilobiten. Wir hatten das Devon, wir hatten die Kreide, jetzt halt die Zeit der Trilobiten. Das war weit vor den Dinosauriern. Vielleicht kurz zur Erklärung, Trilobiten sind so wirbellose Krebstierchen, die wurden nicht größer als 40 Zentimeter, aber es waren halt die Riesen ihrer Zeit, denn viel mehr gab es halt noch nicht, erzählt Gerhard Winter weiter.
Im Perm waren es vor allem wirbellose Tiere, die von einer Schicht zur anderen Schicht nicht mehr vorhanden sind und nicht mehr nachgewiesen werden können. Und wir gehen ja davon aus, dass alle die Tiere, die in einer Schicht eingebettet sind, zur gleichen Zeit gelebt haben, die dann in der nächsten Schicht durch ganz andere Formen ersetzt werden.
Vor 200 Millionen Jahren, also am Übergang vom Perm zur Trias, da starben diese Trilobiten aus. Es folgten dann die Kopffüßler. Die gibt's im Prinzip heute noch. Das waren die Vorfahren der heutigen Tintenfische. Aha. Aber es gab eben keinen Meteoriteneinschlag oder ähnliches. Und auch in der Zeit nach den Dinosauriern, also in der Epoche, in der wir heute noch leben, gab es Artensterben, erläutert Wolfgang Böhme vom Museum König nochmal.
Wenn man über das Aussterben von Dinosauriern redet, darf man ja nicht vergessen, dass es ja entsprechend später auch ein großes Massenaussterben von Säugetieren gegeben hat. Am Ende des Pleistozäns, wo die ganzen großen Säugetiere ausgestorben sind, wie etwa Baluchitherium, also riesenhafte Tiere auch. Und da waren es auch natürlich die Großen, die gegangen sind und die Kleinen, die überlebt haben. Und das Ganze ist noch gar nicht so lange her.
Wie lange ungefähr ist das her?
Das ist so 1,5 Millionen Jahre her. Das ist wirklich nichts auf den Zeitskalen der Erdgeschichte betrachtet. Da starben Tiere aus, die wir heute nur aus Dokumentationen kennen. Ich sage mal Säbelzahntiger, Wollhaarmammut und Riesenfaultier. Auch ohne offensichtlichen Grund, außer eben dem der Evolution. Genauso wie die Trilobiten vor 200 Millionen Jahren und so wie die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Das alles stellt Gerhard Winter vom Senckenberg-Museum nochmal für uns in einen Zusammenhang.
Es gab sicherlich nicht nur eine Ursache, sondern es gab mehrere Ursachen, die zusammengespielt haben. Das Aussterben der Dinosaurier kommt ja nicht plötzlich, sondern bereits in den 4 Millionen Jahren vor diesem Ereignis werden die fossilen Knochen der Dinosaurier, die man in den Schichten findet, immer weniger. Und ist nur so der Endpunkt. Es mag sein, dass die Dinosaurier eh schon am Verschwinden von unserer Erde waren. Und das war nur noch das letzte finale Ereignis dazu. Es war nicht das Ereignis schlechthin, dass ein Klimawechsel stattgefunden hat und vielleicht die großen Pflanzenfresser sich nicht mehr entsprechend ernähren haben können, mag durchaus gewesen sein. Aber es kommen sicherlich mehrere Sachen zusammen, dass die Kontinente sich verändern, dass neue Lebensräume entstehen, dass neue Tiere entstehen, die Tiere, die bisher auf der Erde gelebt haben, verdrängen können. Und all das mag zu diesem Zeitpunkt zusammengekommen sein.
Also mit einem Wort Evolution, der Lauf der Dinge.
Ja, genau das ist ja Evolution. Also immer eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Das Erbgut mutiert und passt sich an und der Stärkere überlebt. Stärker heißt dann hier besser angepasst an neue Herausforderungen. So, und noch eins gibt Gerhard Winter zu bedenken.
Dann haben die Dinosaurier etwa 160 Millionen Jahre auf unserer Erde gelebt. Aber es waren ja nicht immer dieselben Dinosaurier. Die haben sich auch ständig geändert. Ein Tyrannosaurus Rex, den gab es auch nur 5 Millionen Jahre lang auf unserer Erde. Und zuvor hatte er Vorfahren. Das heißt, auch die Welt der Dinosaurier war genauso wie die Welt der Säugetiere heute in einem ständigen Wechsel begriffen. Und ganz klar ist, aus der Gruppe der Dinosaurier, ja, es habe ja welche überlebt. Wenn jeder zum Fenster herausguckt und sieht irgendeinen kleinen schwarzen Vogel fliegen mit einem gelben Schnabel, kann er sagen, guck mal, da fliegt ein Dinosaurier. Denn wir wissen heute, dass die Vögel durchaus Nachfahren der Dinosaurier, einer ganz speziellen Gruppe der Dinosaurier sind.
So stehe ich das nächste Mal am Fenster auf jeden Fall.
Ich freue mich schon drauf. Fest steht, die Zeit war offensichtlich einfach reif für die Riesenechsen, Lucy. Dinosaurier waren ein Opfer der Evolution, wie so viele Arten vor ihnen, wie auch noch einige nach ihnen. Man kann zusammenfassend sagen, auch wenn es brutal klingt, aber die Erde verlangte halt nach moderneren Lebensformen, meint auch Wolfgang Böhme vom Museum König.
Im Übrigen ist dieses Aussterben keineswegs plötzlich erfolgt, sondern hat sich über einen wahnsinnig langen Zeitraum hingezogen. Das Aussterben dieser Saurier hat sich über einen weit, weit längeren Zeitraum hingezogen, als es überhaupt Menschen gibt heute. Also soll man eigentlich sich hüten vor der Vorstellung, dass dort eine plötzliche Katastrophe damals über die Welt hereingebrochen sei. Das ist alles ganz, ganz langsam und schleichend vor sich gegangen, zweifellos, über Millionen Jahre.
Okay, Guido, also der Untergang der Dinosaurier ist ein komplexer Vorgang. Nicht einfach nur mit einem eingeschlagenen Asteroiden zu begründen. Da gibt es so viele Spuren, die die Forschenden herausgearbeitet haben. Und mir ist heute klar geworden, die Faktenlage ist nicht eindeutig. Allein, wenn manche Forschende behaupten, sie hätten jüngere Knochenfunde, also nach der Kreidezeit gefunden. Und manche glauben, das ist vermutlich nur ins Gestein reingespült worden. Was wir festhalten können, vermutlich sind Dinosaurier nicht alle auf einmal verschwunden, sondern waren schon auf dem, ich sag mal, absteigenden Ast. Danke, dass du uns in diese spannende wissenschaftliche Diskussion mitgenommen hast. Und ich muss ja einfach sagen, ich glaube, Paläontologen haben einen der besten Jobs der Welt.
Das sehe ich genauso. Dankeschön.
Guido, danke, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Recherche, die du mit uns geteilt hast. Bis bald mal wieder. Vielen Dank auch an das Synapsen-Team hinter den Kulissen. Heute Jacqueline Bretschek, Lena Bodewein und Sabine Korbmann. Und ihr da draußen, schreibt uns gerne, wenn ihr Anmerkungen zu der Folge habt, an synapsen@ndr.de. Und wenn ihr mögt, was wir hier im Podcast machen, dann empfehlt uns gerne weiter und bleibt uns treu. Hier kommt zum Schluss noch wie gewohnt ein Hörtipp aus der ARD-Audiothek. Ich bin Lucy Kluth und sage Tschüss, bis bald.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.